der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk und ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich. Normalerweise lade ich Experten und Expertinnen zu mir ins Studio und spreche mit ihnen über das Stromnetz und ihre Stromversorgung. Diese Ausgabe ist anders. Es gibt einen Rollentausch und ich war als Experte auf der roten Couch der Firma MyPV als Experte geladen. Danke an Reinhard Hofstetter und das Team von MyPV für die Einladung und die Bereitstellung des Audiofiles. So ist es uns möglich, das Gespräch über das Stromnetz, Netztarife und den Netzausbau auch hier im Hochspannungspodcast zur Verfügung zu stellen. Viel Vergnügen beim Nachhören.
Ja, Herr Denk, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns heute hier besuchen im ersten solarelektrischen Betriebsgebäude von MyPV. Hoffe, die Anreise hat gepasst und Sie sind gut angekommen, frisch gestärkt bei uns nach der Mittagspause.
War gut zu finden, heller Sonnenschein, also alles kein Problem. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, das freut uns. Ich habe vorab vor unserem Gespräch schon ein bisschen die Homepage von der Netz Oberösterreich angeschaut. Da steht ja drauf, Sie sind nicht nur eine hundertprozentige Konzerntochter von der Energie AG, also ein Energieversorger hier in Oberösterreich, sondern Sie sind zudem auch immer wieder bei der Benchmarking-Analyse der E-Control ausgezeichnet worden als der zuverlässigste Netzbetreiber. Damit würde ich das Wort Ihnen erteilen, wenn Sie sich bitte mal selber und das Unternehmen, die Netz Oberösterreich GmbH, für uns vorstellen würden.
Ja, mein Name ist Wolfgang Denk, bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich, bin seit 2006 im Konzern der Energie AG tätig, war zu Beginn in der Konzernkommunikation dort als Pressesprecher tätig und bin vor mittlerweile 5 Jahren in die Netzgesellschaft gewechselt, weil es ja bei den Energieversorgern dieses Thema Unbundling gibt, ja, was einfach heißt, dass Bereiche, wo der Stromvertrieb dabei ist, eben nicht kombiniert sein darf mit dem Netzbetreiber, der ja in einem natürlichen Monopol arbeitet und der Stromvertrieb halt in einem freien Markt tätig ist. Darum muss da diese Trennung geben. Und auf der Konzernseite hat es eben zu diesem Zeitpunkt 2018 diese Veränderung geben, wo eben der Stromvertrieb wieder in den Konzern gekommen ist, vollinhaltlich, und dann hat es eben diese Auftrennung gegeben, dass die Netzgesellschaft eben die Kommunikationsabteilung selbstständig machen muss, und das war mit der Zeitpunkt, wo ich dann quasi aus dem Konzern in die Netzgesellschaft gewechselt bin. Als Netz Oberösterreich haben wir ein bisschen mehr als 500.000 Kunden in Oberösterreich, also im Stromnetz, 530.000 Kunden ungefähr. Wir haben ungefähr 70.000 Kunden im Gasnetz, also wir sind Kombinationsnetzbetreiber im Verteilernetz für Strom und Gas. Wir haben auf der Stromseite den Großteil Oberösterreichs als unser Netzgebiet, ausgenommen ist der Teil von der Linznetz, also die natürlich das Kernnetz in der Landeshauptstadt haben, plus den Osten vom Mühlviertel. Dann gibt es noch etwas kleinere, nachgereihte Verteilernetzbetreiber, wie zum Beispiel die Öststrom und die Energie Ried, die dort einige Bereiche noch dazu haben. Die KWG Schwanenstadt gehört auch noch dazu. Aber grosso modo kann man sagen, der Rest von Oberösterreich fällt dann in unser Zuständigkeitsbereich. Wir haben ein bisschen Versorgungsgebiet im Niederösterreich, also Bezirk am Stettenkern, ein paar Gemeinden zu uns, wo der See, der Raum gehört zu uns, und wir haben eine Enklave in Salzburg drinnen, also das Großalltal ist historisch bedingt auch noch bei uns. Also wir haben relativ ein großes Gebiet, ja, was uns ein bisschen unterscheidet zu anderen Netzbetreibern ist halt, oder zu kleineren Netzbetreibern ist halt, wie gesagt, ein Flächennetzbetreiber mit einer Netzausdehnung von fast 34.000 Kilometer, gliedert sich auf in 1.200 Kilometer Hochspannungsnetz, also 110 kV-Ebene mit 6 Umspannwerke. Wir haben gut 8.000 Kilometer Mittelspannungsnetz mit einem Kabelanteil von ungefähr 30%, wo wir über 9.000 Trafostationen integriert haben, und wir haben dann eben das neue Niederspannungsnetz, also das eigentliche Versorgungsnetz, das dann bis zu den Haushaltskunden geht, mit ungefähr 24.000 Kilometer und einem Verkabelungsgrad von fast 80%, ja, wo dann eben die Haushalte abgeschlossen sind und wo wir schauen, dass die möglichst gut und möglichst störungsfrei versorgt werden jetzt, ja.
Okay, also fassen wir zusammen, der größte Energienetzbetreiber Oberösterreichs, Strom und Gas. Es gibt einige kleinere lokale Netzbetreiber, dafür erstreckt sich Ihr Versorgungsgebiet auch über die Landesgrenze hinaus. bis hin nach Salzburg. Also wer durch das malerische Großaaltal fährt, Sie haben es erwähnt, der sieht also tatsächlich auf den Ortsnetz drauf, was das Logo von der Netz Oberösterreich. Danke. Was ist denn generell das Besondere an eurem Energienetz, jetzt abgesehen von der Ausdehnung? Und
wir haben im Netzgebiet der Netz Oberösterreich, und das hat sich in den letzten Jahren, und da kommen wir eigentlich schon zu einem Hauptthema von dem Gespräch heute, also wir haben in den letzten Jahren extrem viel Photovoltaikanlagen und dezentrale Erzeugungsanlagen integriert. Also wir haben Stand heute 73.000 oder über 73.000 PV-Anlagen aller verschiedenen Größen ins Netz integriert. Die sind angeschlossen, die sind in Betrieb mit einer Leistung von 1,1 Gigawatt. Wir haben noch einmal fast 10.000 Anlagen, die genehmigt sind, die zugesagt sind und wo Leistungen reserviert sind, mit einer Gesamtleistung von nur einmal 700 Megawatt. Mhm. Das heißt, da sind wir schon auf einem sehr guten Weg, aber wir haben trotzdem Anlagen, die jetzt angefragt werden, die jetzt für die Realisierung anstehen, wo wir teilweise eben an Grenzen im Verteilernetz kommen, wo ein Netzausbau notwendig ist, dass diese Leistungen angeschlossen werden können und dass die auch integriert werden können, damit man es halt für das Ziel der Energiewende dann auch wirklich nutzen können.
Also das, was wir bundesweit beobachtet haben, das hat sich so auch in Oberösterreich zugetragen. Österreichweit waren es nämlich im letzten Jahr insgesamt 2,5 Gigawatt PV-Leistung, die ans Netz gebracht wurden. 140.000 Anlagen sind das bundesweit, und so hat sich das dann auch bei uns im oberösterreichischen Raum abgespielt. Jetzt ist aber die PV-Strategie von Oberösterreich noch nicht am Ende. Wir wollen ja bis 2032 laut unserer Regierung 3,5 Gigawatt im oberösterreichischen Gebiet dazu bauen. Wie stehen Sie jetzt als Netzbetreiber generell zu diesem rasanten Ausbau der Erneuerbaren?
Also wir sind, das muss man jetzt von der Netzbetreiber-Ebene ein bisschen abstrahieren, wir sind da auf einem sehr guten Weg. Ja, also wir haben es zuerst gerade besprochen, es gibt ja andere Netzbetreiber auch noch, die in Oberösterreich eben genauso diese PV-Anlagen integrieren. Wenn man jetzt einmal alles nimmt, was bereits im Betrieb ist, das sind diese 1,1 Gigawatt, die ich zuerst erwähnt habe, wenn man noch dazu rechnet, den Großteil dieser 700 Megawatt, die da schon zugesagt sind.
In Oberösterreich,
sagen wir mal, wird wahrscheinlich nicht alles realisiert werden, aber da werden vielleicht nochmal 400 bis 500 Megawatt dazukommen. Dann sind wir bei 1,7 Gigawatt, in Oberösterreich. Mit einem Faktor, wenn man die anderen Netzbetreiber noch berücksichtigt, von, weiß ich nicht, mal 1,2, 1,3.
Für das ganze oberösterreichische Gebiet.
Mhm. Dann sind wir jetzt irgendwo bei 2 Gigawatt, so in der Richtung. Und das ist eigentlich schon ein bisschen mehr als die Hälfte von dem, was wir bis 2030 nicht mehr
haben. Also es ging jetzt sehr schnell in der letzten
Zeit. Das ist sehr schnell gegangen. Ist vor allem deswegen, war das möglich, dass es so schnell geht, weil wir einfach sehr viel aus den Reserven der Vorgenerationen jetzt verwenden haben können. Kommen wir vielleicht dann noch drauf, wie das mit dem Netzausbau funktioniert. Also wir haben jetzt Reserven in sehr vielen Fällen Anlagenwünsche, die an uns herangetragen worden sind, erfüllen können. Ja. Nicht, weil wir jetzt was ausbauen haben müssen, sondern weil diese Reserven noch da waren. Ja, seit es die Regulierung gibt, jetzt, also das Netz ist ja ein regulierter Bereich und du kannst als Netzbetreiber nicht machen, was du willst. Also da gibt es eine Regulierungsbehörde, die muss das unter Anführungszeichen freigeben, damit eben genau das passiert, dass man das Netz möglichst ökonomisch und möglichst mit einem volkswirtschaftlichen Nutzen ausbaut und nicht irgendwelche Kosten verursacht, die dann alle zahlen müssen. Und da haben wir einfach in den letzten Jahren ein bisschen Bremsen gekriegt. Ja, und diese Bremsen, die muss man jetzt wieder lösen, weil man natürlich genau sehen, wann wir jetzt in den Netzausbau gehen, sei es in einem Ortsnetz, sei es im Mittelspannungsnetz, und wir würden das so machen, wie wir das in den letzten 2 Jahrzehnten gemacht haben, also wirklich mit dem strengen Blick drauf, keine Überkapazitäten oder keine großen Überkapazitäten schaffen, dann würde man wahrscheinlich das Netz sehr ökonomisch ausbauen. Auf lange Sicht gesehen, aber wahrscheinlich wird man sehr viel verhindern, weil wir ja natürlich heute nicht wissen, was in dem Ortsnetz auch morgen, übermorgen oder in 2 Jahren kommt. Ja. Und da gibt es Studien, die halt sagen, dieser exakte Netzausbau ist natürlich gut, aber wenn man dort und dort Reservekapazitäten zulassen würde, dann wäre das durchaus verträglich und wäre gesamtwirtschaftlich auf die längere Sicht gesehen eigentlich der bessere Weg. Aber dazu braucht man halt einfach das Go oder das grüne Licht der Regulierungsbehörde, die sagt, so machen wir das, aber das gibt es noch nicht in geschriebener Form.
Okay, das heißt einfach Kapazitäten für die Zukunft schon vorsehen und dann nicht zwischendurch noch einmal umrüsten, nachrüsten, weil das dann ökonomisch langfristig teurer kämen würde, genau, als wenn man das gleich stärker baut.
Wir haben zum Beispiel in diesen letzten zwei Jahren sehr oft Transformator Mikado gespielt. Ja, also ich nenne das jetzt so salopp. Wir haben unsere Trafostation angeschaut, die war ausgelastet. Ja, dann haben wir geschaut, was gehört da jetzt, was braucht man dort für einen Trafo. Dann haben wir schauen müssen, wo bringen wir denn den Trafo her, weil das mit den Lieferzeiten und Verfügbarkeiten war zu dieser Zeit auch nicht so rosig. Ja. Und dann ist man immer gekommen, okay, haben wir jetzt keinen, den wir da einpacken können, wird irgendeine andere Station einer frei. Ja, weil dort nur ein Grässer reinkommt oder nur ein Grässer benötigt wird. Und dann hat es teilweise so Situationen gegeben, oder aus dem Ort auch einen großen Trafo einbaut, diesen Trafo im Ort A ausbaut, nach B geführt und dort wieder diesen Trafo tauschen macht und dann nach C geführt, der ausgebaut worden ist. Ob das gescheit ist, ja, muss man sich auf lange Sicht anschauen, aber effizient ist es nicht.
Okay. Vor einem Jahr ungefähr gab es ja diese Schreckensmeldung mit dem Einspeisestopp, als dann wirklich die Kapazitäten also an die Grenzen kamen. Damals war es so, dass in 7 Regionen in Oberösterreich, so war damals die Pressemeldung, mit 26.000 Kunden dieser Einspeisestopp verhängt worden ist. Wurde dann verlautbart, auch von der Netz Oberösterreich, erste Umbauarbeiten sollen bis Ende 2024 fertiggestellt sein. Jetzt haben wir Ende Oktober, die meisten wohl aber erst 2025. Was ist denn da der aktuelle Stand? Sie haben so Lieferzeiten von Trafos zum Beispiel angesprochen.
Also, da darf ich jetzt vorweg noch mal ein bisschen zukupfen. Der Einspeisestopp, ja, das war eine Bezeichnung, die sich heute halt in den Medien ergeben hat. Den hat es de facto nie gegeben. Also, wir haben Netzbereiche identifiziert, ja, wo der Anschluss weiterer dezentraler Erzeugungsanlagen, also PV-Anlagen oder meinetwegen Wasserkraftwerke, Windkraftanlagen, nicht möglich wäre, weil das Netz dort einfach ausgelost war. Das hat aber nicht betroffen alle Anlagen, die schon angeschlossen waren, also die haben nach wie vor weiter produzieren können. Das hat nicht betroffen alle Anlagen, die schon eine Zusage gehabt haben. Die haben das noch ganz normal errichten können, in Betrieb nehmen können. Und das hat in Wirklichkeit nur betroffen neue Anlagen, die nach diesem Zeitpunkt angesucht worden wären, ja. Und die hätten auch schon errichtet werden können, die hätten diese Anlagen auch schon für den Eigenbedarf nutzen können, sie hätten nur nicht einspeisen dürfen. Ja. Und war dann der Einspeisestopp, also der halt nicht ganz korrekt ist. Aber wir haben für alle diese 7 Umspannwerke, die wir da jetzt erwähnt haben, hat es ein Konzept bereits damals gegeben, was dort zu machen ist. Ja. Das reicht das ist wirklich teilweise der Neubau von Umspannwerken, also wirklich ein komplettes Umspannwerk neu errichtet wird, bis zum Umbau von Umspannwerken, wo es neue Sammelschienen gegeben hat, wo neue Transformatoren hinkommen, wo neue E-Spulen hinkommen, wo also wirklich strukturell in das Stromnetz eingegriffen worden ist. Und wir haben, was dort noch die Situation ein bisschen verbessert hat, war einfach zu diesem Zeitpunkt dann, waren die Einspeisetarife nicht mehr am Höchstpunkt, sondern waren langsam rückläufig, ja, und da hat es einfach dann sehr viele Anlagen gegeben, wo die Anlagenbetreiber gesagt haben, wenn der Tarif jetzt so weit, oder diese Einspeisevergütung so weit zurückgeht, dann rentiert sich das für mich jetzt nicht und haben Projekte zurückgezogen. Ja, und wenn natürlich ein Projekt zurückgezogen wird, wären Kapazitäten frei. Und wenn das eine große Anlage ist, die zurückgezogen wird mit, ich sage jetzt Ausnummer, weiß ich nicht, einem halben Megawatt Leistung, ja, dann sind das natürlich sehr viele kleine Dachanlagen, ja, oder mittelgroße Anlagen, die dann trotzdem noch errichtet werden könnten, ja, weil halt, weiß ich nicht, zwischen 10 und 15 kW/peak solche Anlagen gängen dann leicht eine und werden nicht von einer großen Anlage mit 500 quasi die Kapazitäten aufgebraucht. Ja. Also wir haben begonnen, diese Maßnahmen zu setzen. Ich habe es jetzt erst gesagt, teilweise geht es wirklich um komplett neue Umspannwerke, wie zum Beispiel in Klaus drinnen. Dort ist ein Gemeinschaftsprojekt mit der APG, wo ein Umspannwerk 220, also Höchstspannungsebene 220 kV auf 30 kV Mittelspannung, dort errichtet wird mit uns gemeinsam. Und die Errichtung vom Umspannwerk ohne der Zuleitung dauert halt 1,5 bis 2,5 Jahre, so in der Preisklasse. Und da muss man halt dann sagen, ja, wenn dort schon das Projekt läuft und in der Umsetzung ist, dann ist es wirtschaftlich nicht wirklich gescheit, ja, wenn man irgendwelche besonderen Extra-Maßnahmen für ein paar Monate macht, weil du musst diese Extra-Maßnahmen dann ja auch errichten und da ist im Netzbau halt, bis du die ganzen Genehmigungen hast, bis du das ganze Material hast, ist halt einmal ein halbes bis ein dreiviertel Jahr oder ein Jahr relativ wenig.
Es geht nicht von heute auf morgen.
Das ist halt relativ zeitaufwendig, ja, und darum hat man einfach gewisse Bereiche gegeben, wo man gesagt hat, dort machen wir jetzt nichts, sondern da ist eh schon eine Maßnahme geplant. Die dauert halt jetzt diese 2 Jahre, aber dann ist die Situation einfach gesamtheitlich besser und es hat dann dort einfach ein paar so Bereiche gegeben, wo das ja jetzt so gemacht wird. Klaus habe ich angesprochen, dieses Umspannwerk wird gerade gebaut. Ich habe angesprochen worden sind halt andere Bereiche, wie zum Beispiel rund um Steyr. Das ist dann, also es war im Dezember, im Februar haben wir Steyr schon wieder zurückgenommen, weil eben eine von diese großen Anlagen storniert worden ist und dort die Kapazitäten wieder frei sind. Wir haben jetzt ganz aktuell, also mit November, der Umbau bei Umspannwerken auf der einen Seite im Wienviertel draußen, also in Rosbach, ist fertig geworden, wie geplant. Also dort sind diese Beschränkungen wieder aufgehoben worden. Es ist aufgehoben worden im Kremstal drinnen, in Kirchdorf, diese Beschränkung, weil dort eben eine Anlage storniert worden ist und dieses Netzertüchtigungskonzept auch schon in Umsetzung ist. Ja, und so geht das weiter. Also in all diesen Umspannwerken, da gehört auch noch Christkirchen dazu, da gehört auch noch dazu Steinfelden, da gehört Rohrbach dazu, sind diese Maßnahmen am Laufen, ja. Dauern halt einfach gewisse Zeit, ja, weil man, wie gesagt, wenn man das Umspannwerk umbauen muss, einfach dort gewisse Vorlaufzeiten notwendig sein, das nicht von heute auf morgen geht.
Zum Verständnis, wie ist das auf der untersten Netzebene im 400-Volt-Netz, wenn da der Ortsnetz drauf am Limit ist von einer Siedlung zum Beispiel, keine Einspeisung zugelassen ist, wie lang wird es dann in der Regel dauern, wie viele Monate oder Jahre, bis dort Kapazitäten wieder geschaffen werden?
In den Ortsnetzen war es für uns auch als Netzbetreiber eine neue Erfahrung. Ja, wir haben immer so Lieferzeiten gehabt. Also wir wissen ja, wie viel Transformatoren braucht man denn ungefähr im Jahr. Wie viel sind zum Tauschen? Wie gesagt, bei 9000 Trafostationen kannst du das relativ schnell ausrechnen. Diese Nachbeschaffung ist mit Rahmenverträgen bei den Herstellern hinterlegt. Ja, wir wissen ungefähr, wie viel da dazukommt. Und wenn es mal mehr dazukommen sind, ja, dann kommt es auf ein paar, sind dann nicht das große Problem, dass man die nachordert. Ja. Jetzt hat es vor 2 Jahren eben diese Situation gegeben, und das betrifft dieser Boom in der Photovoltaik, betrifft ja jetzt nicht nur Oberösterreich oder Österreich, sondern das war ja quasi in ganz Europa so. Ja. Und dort kann man das schlicht und ergreifend so sagen, Transformatoren waren ausverkauft.
Ja.
Ja, also das ist wir wissen das noch aus der Pandemiezeit, wir sind ins Geschäft gegangen und es hat kein Klopapier mehr gegeben. Das Klopapier war jetzt da im Geschäft das Klopapier und bei uns als Netzbetreiber waren es die Transformatoren.
Ja.
Und wir haben dort Lieferzeiten gehabt, auf einmal vor einem Jahr. Ja. Also vorher haben wir gehabt zwischen 15 und 20 Wochen.
Ja.
Diese Situation hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Ja. Im Normalfall ist so ein Ortsnetzumbau, ein halbes Jahr bis ein Jahr, ist das im Normalfall erledigt gewesen.
Okay.
Ja. Jetzt haben wir aber schon Zeiten gehabt, wo wir ein Jahr und länger auf dem Trafo gewartet haben. Ja, dann geht sich das einfach mit der gesetzlichen Frist, dass man das innerhalb von einem Jahr das Netz umbauen müssen und ertüchtigen müssen, geht sich dann nicht aus, weil einfach die Lieferzeit vom Trafo schon länger war.
Mhm. Von dieser Vorlaufzeit im Einkauf können wir als Elektronikhersteller auch unser Liedchen singen. Also wir haben das mit dem Ukraine-Krieg ja selbst erfahren und konnten da nicht über Nacht 10.000 Geräte liefern. Was braucht es jetzt aber, um wirklich den Tausch eines Ortsnetztrafos anzustoßen? Müssen da weitere Anlagenanträge am Tisch liegen oder sagt man einfach einmal, okay, da kommen sicher wieder ein paar rein, bauen wir das einmal prophylaktisch um?
Nein, genau, dieser prophylaktische Umbau, das ist der Punkt, der uns in der Regulierung so nicht zur Verfügung steht. Ja, also bisher war es eben so, du hast das Ortsnetz errichtet, ja, hast gesagt, was kommt denn da? Wie viele Objekte sind, oder Haushalte, Wohnungen, Betriebe sind denn da zum Versorgen? Also das ungefähr nach dem ausgerichtet und dann ist das errichtet worden. Ja. Das hast du aber in dem Regulierungsregime immer schon belegen müssen, was ist denn da, was ist da zu erwarten und warum macht man das? Und nachdem dieses Regulierungsregime nach wie vor Gültigkeit hat, ist es jetzt da so, wenn in einem Ortsnetz die Einspeisekapazitäten ausgereizt sind, dann können wir nicht einfach sagen, ja, jetzt bauen wir mal aus, weil wir glauben, da kommt, weiß ich nicht, kommen nur 10 Häuser und 3 Betriebe und weiß ich nicht, zwei andere große Verbraucher, ja, sondern du musst schauen, wie schaut das dort aus, ja, was gibt's da für erwartbares Potenzial, also sprich, gibt's dort nur Dächer ohne Photovoltaik, weil wir werden damit rechnen müssen, ja, dass mindestens die Hälfte aller Haushalte dort vielleicht einmal eine PV-Anlage kriegen, okay. Ja, vielleicht auch mehr, ja, kommt darauf an, wo das eben ist. Du weißt nicht, ja, hast du in diesem Versorgungsgebiet von dieser Ortsnetztrafostation, hast du dort sage mal, Betriebsbaugründe drinnen. Ja, kommt dort ein kleiner Betrieb, ein großer Betrieb. Wenn es ein großer ist, ist wieder was anderes, weil der hat im Normalfall seine eigene Trafostation. Aber kommt dort, weiß ich nicht, ein Tischler, eine Bäckerei oder irgendwas in dieser Richtung, ja, der halt, ich sage mal, mehr Leistung beansprucht, ja. Oder gibt's dort landwirtschaftliche Objekte, die große Dachflächen haben, und da wissen wir auch, ja, die Landwirte sind eher die eben dann diese Dachflächen auch nutzen können, ja, oder nutzen wollen. Und Photovoltaik bietet sich dort natürlich auch. Und nach dem musst du das ausrichten und wirklich ausbauen, ja, oder ein Netzausbau wird angeschlossen, eben wenn das Netz ausgelastet ist und wann der Bedarf eingemeldet ist. Ja.
Heißt jetzt für alle Interessenten, nicht abwarten und Tee trinken, wenn jetzt keine weitere Einspeisung genehmigt wird, sondern tatsächlich auch die Anträge stellen, damit der Bedarf angemeldet ist.
Genau. Also der Prozess funktioniert so, also der Kunde, der sich für eine PV-Anlage interessiert, zu seinem Elektriker gehen. Elektriker des Vertrauens, die sind alle zusammengeschlossen über eine Online-Plattform, wo die Elektriker dem Netzbetreiber ihre Wünsche melden. Ja, dort werden auch diese Netzzugangszusagen, wie man so schön heißt, oder wie man so schön sagt, eingereicht. Ja, das ist alles mittlerweile voll elektronisch. Das wird von uns beurteilt, wird geschaut, haben wir dort noch Kapazitäten, geht sich das aus? Müssen wir den begrenzen, weil halt dort zu wenig Kapazitäten da sind. Und der Kunde kriegt dann auch immer mitgeteilt, das ist jetzt, also du kannst jetzt mit der und der Leistung einspeisen. Und wenn du mehr haben möchtest, ja, dann musst du die aktiv melden und sagen, okay, ich möchte gern, dass ich mehr einspeisen kann. Und das ist letztlich eine wirtschaftliche Frage, ob der Kunde dann sagt, mache ich oder mache ich nicht. Vielleicht wichtig zu wissen ist, wann der Kunde sagt, ich möchte, ja, dann ist es ein sogenannter kundengetriebener Netzausbau und dort muss er einen Teil der Kosten übernehmen. Das heißt jetzt natürlich nicht, wenn wir dort, ich sage jetzt, die Einspeisekapazität von 200 oder für 200 kVA errichten und der Kunde möchte bei seiner 4 kW-Anlage oder bei seiner 10 kW-Anlage eben die Einspeiseleistung von 4 auf 10 erhöhen, dass der dann dort 200 oder die 200 zahlen muss, sondern natürlich nur alle gut seinen Anteil von die 4 auf 10, also 6.
Wenn ein Kunde den Auftrag noch nicht fix vergeben hat, der Elektriker aber schon beantragt hat, kann er dann den Auftragnehmer noch austauschen und er sagt, okay, der Installateur B hat jetzt ein günstigeres Angebot oder ist das dann schon gebunden an den einen, der den Antrag stellt?
Nein, das ist eigentlich nicht gebunden. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass er erstens den Antrag, den er schon mal eingebracht hat oder die Anfrage, die er schon mal eingebracht hat, dass er die verändert. Mhm. Ja. Er sagt, ich mache die Anlage jetzt kleiner und tue dafür einen Speicher dazu oder was auch immer. Und es ist eigentlich auch Elektriker unabhängig. Ja. Okay. Das Einzige, also wir kennen, das ist im Normalfall kein Problem, ja, da geht man zum Elektriker und sagt, du, ich möchte es gern mit einem anderen Elektriker machen, aus was für einem Grund auch immer, ja, weil der schneller Zeit hat oder wir, keine Ahnung, weil einem der sympathisch ist, das ist dann jeweils Kundengeschichte.
Egal, ja, aber es ist variabel, also er kann es machen. Ja.
Wirklich, also wir kennen Probleme eigentlich nur dann, ja, wenn halt der Kunde zu am Elektriker gegangen ist und gesagt hat, und der hat gesagt, das passt, das können wir dann und dann machen. Und dann gibt es aus irgendwelchen Gründen, geht sich das nicht aus, und der Kunde dann verärgert ist und sich bei einem anderen suchen will, dann ist es meistens ein bisschen schwierig, ja. Weil dann kommen die natürlich wieder zusammen und dann muss der Kunde zum Elektriker sagen, pff.
Ja, ja, okay. Das ist aber dann die Sorge des Kunden. Ja. Das ist aber grundsätzlich ist möglich. Ja. Mhm. Jetzt haben wir viel über die Vergangenheit gesprochen. Vor einem Jahr war eben diese falsch titulierte Schlagzeile. Jetzt möchte ich über die Zukunft sprechen. Es ist so, bis 2030 soll ja in Österreich bilanziell der Stromverbrauch aus Erneuerbaren gedeckt werden. 10 Jahre später soll das dann für Österreich generell gelten. Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg dorthin ist der ÖNIP, der österreichische Netzinfrastrukturplan. Und der ist vor kurzem oder vor einigen Wochen präsentiert worden. Er basiert auf dem Erneuerbaren Ausbaugesetz, das seit Jänner 22 in Kraft ist. Und in dem Zusammenhang spricht die APG, also die Austrian Power Grid, der Betreiber des Übertragungsnetzes in Österreich, von Stromspeicher in allen Technologien, um die Netze zu entlasten. Mit welchen Herausforderungen ist jetzt die Netz Oberösterreich im Punkto ÖNIP konfrontiert?
Man muss vielleicht zwei Sachen unterscheiden. Der ÖNIP, so wie wir ihn jetzt erwähnt haben, ist quasi dieser Netzinfrastrukturplan, der ausschließlich die Höchstspannungsebene, also 220 und 380 kV betrifft, also die APG. Ja. die da für die APG steht, dieser ÖNIP auch schon im Gesetz drin, die müssen die machen, die wird auch regelmäßig veröffentlicht und das passt auch. Was uns jetzt als Verteilernetzbetreiber betrifft, gibt es den VNEP, also den Verteilernetzbetreiber Entwicklungsplan, der ebenfalls in dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz drinnen gestanden wäre. Oder ja, nur drinnen steht, aber das Gesetz ist noch nicht beschlossen. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich noch keine gesetzliche Grundlage, auf der dieser Plan zu veröffentlichen wäre. Die Verteilernetzbetreiber, die Großen, machen das jetzt aber quasi ab Ende des Jahres trotzdem schon. Also es müsste eigentlich die erste Version dieser Tage veröffentlicht werden. Und der unterscheidet sich. Wir haben in Oberösterreich ja schon den Stromnetzmasterplan gehabt, wo eben von alle Stromnetz oder alle großen Stromnetzprojekte der Netzbetreiber, APG, Netz Oberösterreich, Linznetz, der Weststrom und der Enzkraft drinnen waren, die halt auf der Höchstspannungsebene, also 380, 220 kV und auf der Hochspannungsebene 110 kV, alle in Oberösterreich, wo die schon drinnen gestanden sind, mit Zeitstabellen hinterlegt, wann das geplant ist, wann das umgesetzt werden soll, wie lange das ungefähr dauert. Und dieser Stromnetzmasterplan wird jetzt eben abgelöst durch diese dann in Zukunft verpflichtenden VNEPs, also diese Netzentwicklungspläne. Und da haben wir ein bisschen ein Thema, weil dieses Sammelwerk Stromnetzmasterplan wird es so nicht mehr geben, weil jeder Netzbetreiber das selbst veröffentlichen muss. Dort werden genauso drinnen stehen, also die 110 kV-Projekte von uns, Umspannwerksprojekte und Leitungsprojekte. Und dort drinnen sind auch erstmals, ich sage mal, größere Mittelspannungsprojekte müssen dort drinnen stehen. Jetzt muss man wissen, größere Mittelspannungsprojekte deswegen, weil so ein Mittelspannungsprojekt im Normalfall, also im besten Fall ein halbes Jahr dauert, im längsten Fall vielleicht eineinhalb bis zwei Jahre, kommt immer ein bisschen auf die Gegebenheiten drauf an. Und diese VNEPs halt eine gewisse Aktualisierungsrhythmus haben vor einem Jahr. Jetzt macht es wenig Sinn, dass man dort jedes Projekt einschreibt, weil einfach ein Teil der Projekte dort nie aufscheinen wird. Oder dann halt da drinnen steht, aber dann schon umgesetzt ist, wenn dieser VNEP erscheint. Und da einfach der Transparenz nicht wirklich dienlich wäre.
Was jetzt aber, wenn das Elektrizitätswirtschaftsgesetz vielleicht gar nicht kommt? Wir bekommen jetzt eine neue Bundesregierung, vielleicht greift die das gar nicht auf, das ist ja keineswegs sichergestellt. Führt das zum rechtlichen Vakuum oder werden diese Dinge umgesetzt? Habe ich Sie da richtig verstanden?
Elektrizitätswirtschaftsgesetz braucht man in erster Linie oder wäre die gesetzliche Grundlage für den VNEP, ja, dass die Netzbetreiber das einmal machen müssen im Jahr. Wir machen das freiwillig. Also das haben wir jetzt schon gemacht mit dem Stromnetzmasterplan. Wir machen jetzt die erste Version vom VNEP und wir werden das auch in Zukunft machen. Also da ändert sich nichts.
Und Projekte sind dadurch nicht blockiert, also die kommen?
Nein, der VNEP ist ja quasi nur die Auflistung der Projekte, was eben der Transparenz dienen soll, dass die irgendwo stehen und dass man sie dann auch richten kann. Ja, ja. Also die Projekte, die wir brauchen, ja, und die in diesem VNEP drinnen stehen, die werden auch umgesetzt. Ja. Da kann es sein, dass sie aus irgendwelchen Gründen das nach vorn, nach hinten verschiebt, ja, oder dann halt wie geplant umgesetzt werden. Aber diese Projekte kommen, weil die braucht man für den Betrieb
der Stromnetze. Okay, also selbst wenn da jetzt kein Gesetzesbeschluss noch in Kraft getreten ist bis dato, ist jetzt sozusagen die Energiewende aus Netzsicht nicht blockiert oder aufgehalten im jetzigen
Zustand. Überhaupt nicht. Das, was im Gesetz drinnen steht und was da jetzt diesen Bereich betrifft, ist eben, dass es diesen Plan geben muss. Wir hätten den sowieso gehabt und jeder Netzbetreiber weiß natürlich, was er machen muss. Wir wissen, wo wir Umspannwerke brauchen. Wenn wir Sie jetzt in unserem Bereich da informieren möchten, also wir haben den Hochspannungsblock, wo es eigene aktuelle Seiten gibt, wo regelmäßig berichtet wird, was macht man denn gerade, wo stehen wir denn in welche Projekte stehen. Da ist auch diese Übersicht drinnen vom Stromnetzmasterplan und es wird auch in Zukunft die Übersicht vom VNEP drinnen sein. Also der Kunde, den das interessiert, der kann bei uns reinschauen und kann das online nachvollziehen, was dort ist. Und dort steht da drinnen, falls aus irgendeinem Grund sich ein Projekt nach vorne oder nach hinten verschiebt.
Das können wir den Zuschauern auch gerne unten einblenden, unterhalb des Videos. Wir haben zwischendurch jetzt mehrmals von der APG gesprochen, also der Betreiber des österreichischen Übertragungsnetzes. Da war es nämlich so, am 16. Oktober, also vor gar nicht allzu langer Zeit, hat der Chef der APG, der Gerhard Christina, gesagt, dass es möglicherweise höhere Netzgebühren brauchen wird, um die steigenden Kosten auch zu decken. Werden erhöhte Netzgebühren tatsächlich notwendig? Wie hoch, wann, gibt es da einen Ausblick?
Klares Ja zur Aussage von Gerhard Christina. Die Netzgebühren werden steigen. Jetzt muss man das System der Netzgebühren ein bisschen kennen und verstehen, und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, dass ich es leicht verständlich erklären kann. Ich darf das ein bisschen abstrahieren und dass man es leicht nachvollziehen kann. Wir nehmen jetzt an, der Betrieb des Stromnetzes kostet im Jahr 1 Euro. Das sind 100 Cent. Und wir nehmen weiter an, in diesem Stromnetz gibt es 10 Kunden. Und jeder dieser 10 Kunden verbraucht 10 Kilowattstunden. 10 Kunden, 10 Kilowattstunden sind 100 Kilowattstunden. Wir haben 100 Cent Kosten. Das heißt, 1 Kilowattstunde kostet Netztarif einen Cent. Ja, so ganz abstrahiert. Und jetzt kommen wir mal in diesen Bereich rein, wo wir uns jetzt gerade in der Strominfrastruktur befinden. Wir haben seit ein paar Jahren ganz viel Photovoltaikanlagen entstehen und das hat zur Folge, ja, die Leute erzeugen selber Strom, konsumieren diesen Strom natürlich auch selber und beziehen einfach weniger Strom vom Stromnetz. So, jetzt versuche ich mal das umzulegen auf unser Musterstromnetz. Und da haben wir jetzt, sagen wir, 6 Kunden, bei denen ändert sich gar nichts, die beziehen nach wie vor den Strom vom Stromnetz. Und dann haben wir 4 Kunden, die entscheiden sich, sie möchten gerne eine Photovoltaikanlage errichten und die brauchen in Zukunft einfach nur mehr die Hälfte vom Stromnetz, weil die anderen machen sie selber. Das heißt, wir haben 6 Kunden, die 10 Kilowattstunden brauchen, das sind 6 Kilowattstunden, und wir haben 4 Kunden, die jetzt nur mehr 5 Kilowattstunden brauchen, das sind 20. sind 26, sind 80. Das heißt, wir brauchen in Wirklichkeit über Stromnetz 20 Kilowattstunden weniger. Die Gesamtkosten von 1 Euro oder 100 Cent bleiben aber trotzdem gleich.
Ja, bleiben konstant.
Das heißt, ich habe 100 Cent oder 1 Euro und jetzt nicht mehr dividiert durch 100 Kilowattstunden, die ich verteile, sondern durch 80, und dann habe ich Netzkosten von 1 Cent 25.
Ja.
Und das ist ein bisschen das Thema, das jetzt mit diesem Umbau des Energiesystems daherkommt. Und das man einfach in diesem Netztarifsystem, das dort noch nicht berücksichtigt ist. Ja, wir haben, also das System, oder die Grundlage des Systems ist ja die, dass die Bezugsgröße die verbrauchte Kilowattstunde ist,
ja,
die übers Netz transportiert wird. Und weil das war bisher so, es wurde quasi über das Stromnetz ja top-down ausgerichtet, von großen Erzeugungseinheiten zu den Kunden. Und alles, was dazwischen war, Stromnetze, haben die quasi mit den verbrauchten Kilowattstunden, also mit der Gebühr auf die verbrauchten Kilowattstunden, haben die das finanziert. So, und jetzt nehmen Sie auf der untersten Ebene und auf der mittleren Ebene, nehmen Sie jetzt alle die Prosumer, die wir ja zuerst gehört haben, nehmen Sie bis zu einem Teil aus dem Spül.
Weil Sie es sich leisten können.
Weil Sie es sich leisten können. Und zahlen jetzt in dieses Gesamtsystem nicht mehr ein oder weniger. Die Kosten fürs Gesamtsystem sind aber trotzdem da.
Ja.
Das heißt, es wird einfach die Kosten des Gesamtsystems werden auf weniger ja, Kilowattstunden, die verbraucht werden, verteilt.
Würde jetzt zum Beispiel für einen Wohnungsmieter bedeuten, dass er eigentlich für die Einfamilienhausbesitzer, die unabhängiger werden, autarker werden, die Kosten übernehmen muss. Ja?
Genau, sagen wir mal, da gibt es einen Wohnungsbesitzer, ja, wir kennen das Thema mit den Balkonkraftwerken, da war es halt super, wenn es dann einen nach Süden ausgerichteten Balkon hast. Jetzt sagen wir mal, der hat eine Wohnung nach Norden ausgerichtet, hat keinen Balkon, sondern nur Fenster. Die Dachflächen kann auch nicht nutzen, ja, weil das ist ein Giebeldach und seine Geschichte schaut halt nach Norden, jetzt kann er dort auch nichts auf wieder. Jetzt würde der in der Wohnung leben, ja, nur konsumiert, der hat gar nicht die Möglichkeit, dass er dort nicht einmal mit einem Balkonkraftwerk einen Teil seines Stromverbrauchs selber macht. Und im Gegensatz dazu gibt's halt dann, weiß ich nicht, jetzt sage ich mal, ein Einfamilienhaus, ja, der Flächen hat für Photovoltaik, der einfach seinen Strombedarf sie zum Teil selber machen kann. Und der entlastet sie, ja, und der in der Wohnung kann sie nicht entlasten, und da entsteht ein gewisses Ungleichgewicht. Ja, und
was ist dann die Lösung aus diesem Dilemma?
Naja, die Lösung, die Netzbetreiber vor einigen Jahren schon vorgeschlagen haben, war ein leistungsorientierter Netztarif. Also weg von diesem Modell pro Kilowattstunde, sondern wer nutzt denn das Netz wie stark? Ja, gibt's eben Modelle, die sind fertig gerechnet, ja, die sind fertig entwickelt, da fällt in Wirklichkeit nur mehr der Wille zur Umstellung. Auch das ist ein Produkt oder ein Punkt, der in dem neuen Elektrizitätswirtschaftsgesetz drinnen gestanden wäre. Und da ist halt dann kommen Punkte zum Tragen. Hast du oder wie ist der Strombedarf daheim? Wie sehr nutzt du mit deiner Anlage das Stromnetz? Ja? Ja. Der jetzt gar keine Möglichkeit hat, weil er in einer Wohnung wohnt, der wird eher dort dann einen niedrigeren Tarif haben, und der also, weiß ich nicht, eine Wärmepumpen, eine Klimaanlage, ein Pool, weiß ich nicht, Elektrosauna, Wallbox oder sonst
nicht.
Der einfach das Netz mehr in Anspruch nimmt, für den würde dann natürlich der Tarif ein bisschen steigen. Ja?
Ja.
Einfach um diese Verursachergerechtheit ein bisschen mehr im Spiel zu haben. Ja? Weil das muss man halt auch wissen, jeder, der eine Photovoltaikanlage daheim hat, ist halt ein Kunde, der zwar im Bezug Netzgebühren entrichtet, aber in Wirklichkeit ist für die Einspeisung zahlt er nichts. Ja. Und das ist also ein bisschen eine versteckte Unterstützung dieser PV-Anlagen, was ja auch okay ist, ja, dass man dort in den Bereich kommt. Aber wenn man natürlich da länger zuschaut und in der Schieflage kommt, dann kippt das System. Und weiß ich nicht, vielleicht den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren, dass man ein bisschen ein Gespür kriegt, wie schaut denn das mit so einer Photovoltaikanlage aus. Also ich habe selber daheim eine 5,5 kW Peak-Anlage und habe mir am Anfang gedacht, ja, wann das muss ich schauen, dass ich halt unterdenkig Waschmaschinen, Geschirrspüler und so, da muss man das halt ein bisschen timen, ja, das ist nicht wirklich ein großer Aufwand. Und habe mir das dann angeschaut und habe entdeckt, ja, ich kann, also von meinen, weiß ich nicht, 3800 Kilowattstunden habe ich so einen Jahresverbrauch gehabt, da habe ich bin ich gleich einmal runtergekommen auf 2500.
Also nur die mit Batteriespeicher.
Ohne Batteriespeicher. Ja. Also nur mit dem, dass man halt die Photovoltaiknutzung ein bisschen oder sein Verhalten nach der Photovoltaik ein bisschen ausrichtet. Wir haben dann ein bisschen das sportlich gesehen und gesagt, ja, Entschuldigung, also Wäschwaschen dann jetzt nur mehr, wenn die Sonne scheint, und der Geschirrspüler genauso.
Ja.
Wenn die Waschmaschine im Winter voll ist, haben wir trotzdem gewaschen. Also so ist es dann nicht, aber. Und wenn man sich da ein bisschen danach richtet, dann kann man dort schon einen Effekt haben.
Mhm.
Und ich habe jetzt dann im Sommer einen Batteriespeicher mit 7 Kilowattstunden nachgerüstet und habe dann quasi im Sommer, also der ist gekommen am 20. Juni, und habe de facto im Juli und August null Bezug gehabt vom Netz.
Ja. Ja.
Weil du einfach halt, wenn die Sonne scheint, das direkt verbrauchst, ja, und mit diesen 7 Kilowattstunden bin ich also locker über die Nacht drüber gekommen, und ich war 2 Monate lang nicht in dem Finanzierungssystem drin. Also da, das weiß nicht die große Masse.
Ein Beitragszahler sozusagen.
Und war aber dort jetzt, hab dort de facto, ja, zum Gesamtsystem nichts beitragen, ja. Was einfach nicht richtig ist, weil ich hätte ja, wenn ich oder für diese Zeit habe ich keine Leistung bezogen, ja. Aber wenn es geregnet hätte und wenn es finster gewesen wäre und wenn mein Speicher lag gewesen wäre, hätte ich ja trotzdem diese Leistung beziehen müssen vom Netz.
Ja.
Und das ist ein bisschen diese Ungerechtigkeit, die man da jetzt schauen muss, dass man die austariert ein bisschen, weil sonst wird irgendwann das System einfach kippen.
Gut, derzeit ist es so, dass alle über variable Strompreise sprechen, über Strombezugspreise. Ist das Thema variable Einspeisetarife etwas, das es möglicherweise mal geben könnte?
Ja, ich sage mal, es wäre falsch zu erwarten, dass sowas nicht kommt. Ja, also nämlich vor einem ganz einfachen Hintergrund. Jeder kennt oder jeder weiß, wie dieser PV-Kupf ausschaut. Ja, fand irgendwann um 8 in der Früh an im Sommer.
Ja, die Glockenkurve, ja.
13 Uhr, 14 Uhr Hochzeit und dann halt abklingend bis am Abend. Und logischerweise ist diese Charakteristik für alle PV-Anlagen zur gleichen Zeit. Ja, also alle PV-Anlagen haben wahrscheinlich um 14 Uhr maximale Leistung und fahren mit der maximalen Leistung ins Netz. Ja. Hat den Effekt, ja, dass man heute, halt, und der typische Tag ist der 15. August, Feiertag, der ist normalerweise ein sonniger Sommertag, ja. Leider haben alle Betriebe zu, oder die meisten Betriebe zu, da ist jetzt von der Industrie nicht viel, für Industrie und Gewerbe nicht viel Abnahme zu erwarten. Und der Effekt ist dann einfach sehr oft, ja, wie wir einfach an die Wochenenden im Sommer, wenn es halt so wirklich sonnig schön ist, also das reine PV-Wetter ist, dass halt dann das Wasser bei den Wasserkraftwerken über die Wehrglocken drüber rennt, ja, weil wir einfach negative Strompreise haben. Und da ist der Strom einfach dann an diesen Tagen zur Mittagszeit jetzt unter Anführungszeichen nichts wert, weil wir einfach viel zu viel haben. Ja, also der fällt auf Strompreis auf Null, wenn nicht sogar ins Negative eine. Auf der Bezugsseite gibt es ja das schon, dass dann Anbieter gibt, die sagen, bitte, wenn du dann am 15. August von 12 bis 15 Uhr verbrauchst, dann kriegst du von mir Geld. Ja, gibt's Leute, die, also so eigentlich Tüftler, ja, die dann...
Was den Arbeitspreis betrifft, da muss ich jetzt kurz einhaken. Also die Netzgebühren werden ja nicht negativ. Die
Netzgebühren werden nicht negativ, ja. Also was den Energiepreis jetzt betrifft. Und es ist zu erwarten, dass sowas in Zukunft auch für die Einspeisung geben wird. Ja. Weil natürlich dann, ich sage mal, die Randzeiten, ja, also jetzt sage ich mal von 6 in der Früh bis 11 Uhr, ja, und am Wochentag von 16 Uhr bis, weiß ich nicht, 19 Uhr oder 20 Uhr, dort einfach nicht so viel Photovoltaikstrom da ist, ja, und diese werden wahrscheinlich in Zukunft besser vergütet werden.
Also wenn man Mittag einspeist, ja.
Also wenn es Mittag da ist, wo man eh schon zu viel haben.
Könnte es noch andere technische Vorschriften geben, wann das Netz jetzt mit so viel Überschuss beschäftigt ist, sage ich mal, wie zum Beispiel, dass neben der Nulleinspeisung vielleicht sogar der Sternpunkt ausgeregelt werden muss, also dass wirklich phasengenau eine Einspeisung oder eine Nulleinspeisung eben gemanagt werden muss?
Also wir haben ja schon Bereiche, wie wir es zuerst erwähnt haben, diese roten Abzweige, ja, wo man einfach jetzt an der Grenze sind, ja, wo man einfach noch mehr PV dazukommt, ja, das teilweise nicht mehr geht, ja, und wo man auch in Zukunft dann schauen müssen, weil quasi alles, was an Photovoltaik in das Stromnetz eingespeist wird, kommt ja entweder, also kommt bei der Trafostation an, wenn die das nicht mehr verbrauchen kann, kommt es zum Umspannwerk und geht dann dort in die nächsthöhere Ebene. Und wenn man sich anschaut, was die Vorhersagen sind, wie die Photovoltaik noch weiter ausgebaut werden soll, dann werden wir relativ zügig beim Netzausbau sein müssen, damit das auch, ich sage mal, zeitnah funktioniert. Ja, weil wir haben Erfahrungswerte, wenn sich wer für eine Photovoltaikanlage entscheidet, ist der durchschnittliche Dauer, bis der in Betrieb geht, 6 bis 7 Monate. Ja. Da wird es jetzt auch Fälle geben, ja, da sagt der geht zu seinem Installateur des Vertrauens und sagt, du, ich darf mich für eine PV-Anlage interessieren, kannst du mir da aussuchen und ich hätte gern das und das. Und der sagt, weißt du, habe ich auf Lager, such mal innerhalb einer Woche spätestens sollte diese Genehmigung da sein, dann macht sie dir einen Termin aus und nach 3 Wochen ist das Thema erledigt. Ja. Da geht es ja durchaus schneller. Ja. Aber jetzt sage ich mal 3 Wochen oder meinetwegen 3 Monate für die Errichtung von einer PV-Anlage. Also da hoffen wir beim Stromnetzausbau nicht weit. Ja. Ja, also wir brauchen ein Genehmigungsverfahren, ja, und wir brauchen Planunterlagen. Wir brauchen ein Genehmigungsverfahren und für die 2 Teile ist ein halbes Jahr wahrscheinlich schon meistens eher sportlich.
Ja.
Und dann reden wir aber noch nicht, dass wir alle Komponenten verfügbar haben, die zwar parallel bestellt werden, ja, dass wir alle Arbeitskräfte verfügbar haben, alle Partien da haben. Und also der Stromnetzausbau unter einem Jahr ist schon sehr sportlich und da sind wir schon eher auf der schnellen Spur, ja, wenn wir jetzt Mittel- und Niederspannung reden. Das kann in der Mittelspannung durchaus auch 3 Jahre dauern, aber in der Hoch- und Höchstspannung reden wir von 10 Jahren mehr. Ja, und wenn wir sagen, okay, wir müssen einfach die höheren Netze ertüchtigen, dann ist natürlich der Ausbau der erneuerbaren Energien, sei es Photovoltaik oder speziell im Bereich Photovoltaik, viel, viel, viel schneller, was wir mit dem Netzausbau nie nachhalten können. Das geht sich einfach nicht aus.
Wir haben jetzt aber immer den Fokus ausschließlich auf PV gelegt während des ganzen Gesprächs. Vor uns am Tisch liegt der Windmasterplan für Oberösterreich. Wie ist es denn mit anderen erneuerbaren Energien generell am Netz der Netz Oberösterreich?
Also prinzipiell muss man sagen, natürlich gehört genauso Windenergie zu den Erneuerbaren. Ja. Ist wie Photovoltaik einer der Zukunftshoffnungen für die Energieversorgung. Die Windkraft unterscheidet sich ein bisschen von der Photovoltaik, weil bei der Photovoltaik sehr viel in den niedrigen Netzebenen, also Mittel- und Niederspannung angeschlossen wird, weil es halt auf Hausdächern installiert wird. Dort ist das Anschlussprozedere ein bisschen leichter, ja. Und bei einem Windpark, da reden wir mal meistens mindestens vor einer eigenen Trafostation, ja. die der braucht.
Da reden wir auch von Megawatt und nicht von Kilowatt.
Da reden wir schon von Megawatt, ja. Und da reden wir in Wirklichkeit auch bei großen Windparks vor eigene Umspannwerke, die dort für den Anschluss dort errichtet werden müssen. Ja. Also die speisen im Normalfall gerade noch in der Mittelspannung ein, aber im Normalfall geht sowas dann direkt ins Umspannwerk. Ja. Und dort ist einfach das Thema, ja, also eben, wie ich das gerade erwähnt habe, der Netzausbau auf der Hochspannung, ja, da reden wir mal vor 10 Jahren. Ja, da reden wir auch, wenn wir bestehende Leitungen wo haben und wo ein Umspannwerk dazu bauen müssen, weil es dort dann einen Bedarf gibt oder die Notwendigkeit gibt, dass man ins Hochspannungsnetz einspeist, da reden wir auch dort vor einer Bauzeit vor 2 Jahren. Ja, also das ist rein das Umspannwerk, da ist schon die Leitung und alles da geht es nur darum, Bauzeit, Umspannwerk, das ist nur ohne Genehmigungsverfahren, ohne Planungsverfahren, also das ist, wenn man das alles in ein Paket tut, ja, 3 bis 4 Jahre für Umspannwerk, beziehungsweise 5 bis 10 Jahre für Leitung plus Umspannwerk. Und auf der Höchstspannung, also wenn man sich an die Salzburg-Leitung, also von der APG erinnert, die von Braun aus St. Peter nach Kaprun geht, ja, da werden wir jetzt da bald bei 15 bis 20 Jahren sein. Mhm. Und in der Geschwindigkeit wird das dann mit der Energiewende eher nichts werden.
Ja. Trotzdem ist es ja so, dass die Windkraft sich sowohl im Tag-Nacht-Versatz wie auch im saisonalen Versatz Sommer zu Winter doch sehr gut ergänzend verhält jetzt zur PV. Sie hat aber nicht überall die Akzeptanz wie die PV. Also bei der Photovoltaik ist es ja vergleichsweise einfach. Ja, die Leute haben ein Dach, das schützt sie vor der Witterung, das kann genauso gut für sie das Kraftwerk sein. Aber wenn man jetzt irgendwo in den Medien vernimmt, es soll ein Windpark gebaut werden, dann ist das Echo sehr groß. Ja, das ist ja nicht immer positiv.
Also die Akzeptanz ist, muss man ehrlicherweise aus unserer Erfahrung sagen, die Akzeptanz ist auch bei Freiflächenanlagen PV schon verschwindet. Ja.
Okay.
Da gibt es Leute, die sagen, ja, auf dem Dach, okay. Aber in der freien Fläche, statt am Feld oder so, da scheidet sich schon die Spreu vom Weizen. Mhm. Also das ist nicht unumstritten, ja. Ist jedem selbst benommen, ja. Ist bei der Windkraft genau das Gleiche. Wir sagen immer, die Energiewende, so wie wir es leisten wollen, die ist ein Teamsport. Ja, das können die Netzbetreiber nicht allein stemmen, das können die Energieversorger nicht allein stemmen, das können die Kraftwerksbetreiber nicht allein stemmen und das können auch die Kunden nicht allein stemmen. Da müssen alle ein bisschen zusammenhelfen und das, was wir jetzt leider sehen, ja, oder was in den letzten 25 bis 30 Jahren halt massiv überhand genommen hat, ist, durchaus ein sich kritisch auseinandersetzen mit Projekten. Das ist okay, das wollen wir auch so. Ja. Wir sind die Letzten, die sagen, das bauen wir jetzt und alles, was links und rechts ist, ist uns wurscht. Also das funktioniert auch so nicht. Ja. Aber da gibt es halt jetzt dann schon, und das muss man halt ehrlicherweise sagen, unter dem Deckmantel der Verbesserung oder Optimierung, ja, versteckt sich halt leider ganz oft einfach die pure Ablehnung, ja. Das will man nicht vor der eigenen Haustür. Das Floriani-Prinzip ist halt da das Thema, ja. Macht es irgendwo, aber nicht bei mir. Und so wird das nicht funktionieren. Ja, also die Energiewende wird, wenn da nicht alle ein bisschen aufeinander zugehen, wird das nicht funktionieren. Ja. Als Netzbetreiber kann ich dazu nur sagen, wir haben das vor allem im Hochspannungsbereich, ja, da kommt. Also bei jedem Projekt, wie sie sagen, im Gebet kommen Leute und sagen, ja, Jürgen, kommt sie mal daher und wollt sie mal irgendwo eine Freileitung bauen. Ja, das ist eine uralte Technik und ihr seid einfach zu doof, dass ihr irgendwas anders macht. Auch wenn wir das bei jedem Projekt hören, also wir glauben es trotzdem nicht, auch wenn es uns oft nur gesagt wird, weil es einfach falsch ist. Ja. Ja. Und da muss man halt leider sagen, da mutieren die größten Enthusiasten, die heute halt aus verständlichem Grund sagen, boah, muss ich da jetzt mein Lebensumfeld verändern, ja, die dann da zu die Fake News schleudern, dass gerade so rauchen.
Okay.
Also, das ist nicht okay, ja. Und, wir haben zuerst über die Netztarife gesprochen, ja. Und wo es einfach ganz klare Richtlinien gibt, wie das zu machen ist, ja, dann kommen irgendwelche Leute und sagen, ja, die Netzbetreiber, die machen, was wollen,
ja.
Und die Netztarife, die legen es eh fest, wie es einer passt, ja, weil, nur damit es möglichst viel Geld scheffeln, ja, das geht dann so weit, dass man irgendwo auf irgendwelche Seiten dann liest, ja, also die Netzverlustenergie bei einer so einer 300-Oskar-V-Leitung, das sind im Jahr 2 Milliarden Euro, also, wie das geht, dass ein Unternehmen 2 Milliarden Euro Netzverlustenergie einnimmt, die sie bei einer AG, ja, die eine Bilanz legen muss und dann macht die Bilanzsumme, weiß ich nicht, 780 Millionen Euro aus, das muss man noch erklären, aber ist was anderes.
Okay.
Also Da wird wirklich mit allen möglichen Sachen versucht, dass man halt Stimmung macht dagegen, damit irgendwas nicht kommt. Man gibt zwar vor, man möchte alternative Lösungen, in Wirklichkeit will man es verhindern. Ja. Das ist einfach der Punkt. Ja. Und da muss man jetzt einfach sagen, wir müssen alle ein bisschen aufeinander zugehen, weil sonst wird das mit der Energiewende nichts werden. Und wir werden die Energiewende brauchen, damit wir die Klimawende schaffen. Und wenn wir irgendwie die Klimawende schaffen wollen, ja, dann, oder die Energiewende nicht schaffen, dann werden wir die Klimawende nicht schaffen und dann haben wir alle miteinander ein bisschen ein Problem.
Genau, also eine langfristige Denkweise ist gefragt und nicht nur sozusagen der eigene Hinterhof immer zu betrachten. Genau. Sie haben ja mit dem Windpark Kobern-Außerwald auch eine solche Anlage im Betrieb, wird auch revitalisiert, glaube ich, soweit ich das vernommen habe. Gibt es weitere Windstandorte, die in Planung sind? Wenn ja, dürfen Sie uns da was drüber erzählen?
Also wir als Netzbetreiber haben keinen Einfluss auf diese Windkraftprojekte. Das Projekt im Kobern-Außerwald macht halt unser Mutterkonzern, ja, dort gemeinsam mit der Energiewerkstatt in Unterfing. Dort besteht dieser Windpark schon und der soll jetzt erweitert werden. Also der ist noch nicht so alt. Also der Refurbishment ist dort nicht in Planung, sondern der wird erweitert.
Okay.
Bis zu 19 Anlagen, die dort kommen sollen.
Wie viele Turbinen stehen denn dort
schon? 6 stehen dort.
Und 19 werden es.
Und 19 sollen es werden. Ja, muss es eine Umweltverträglichkeitsprüfung geben. Ja, also das ist jetzt einmal der Plan dazu. Mhm. Kommt dann darauf ab, wie diese Umweltverträglichkeitsprüfung ausgeht und was dann dort tatsächlich umgesetzt werden kann, aber für uns als Netzbetreiber ist dann wichtig, wie viele solche Anlagen kommen und wie können wir die ins Netz integrieren. Okay. Also über die Wirtschaftlichkeit muss sich der jeweilige Eigentümer Gedanken machen, ob sie das für den rechnet. Mhm. Wir sind, wie gesagt, für den Netzanschluss zuständig und dann für den Abtransport. Okay. Dann gibt es noch weitere Standorte, vor allem im nördlichen Mühlviertel. Es gibt ein Erweiterungsprojekt vom Sternwald, das ist da bei Bottlandfelden oben. Mhm. Da ist auch schon ein bestehender Windpark. Ja. Die haben auch den Antrag auf Netzzugang schon gestellt. Also wir können den anschließen. Wir haben dort ein 110 kV Leitungsprojekt von Rohrbach nach Bottlandfelden weiter nach Rheinbach. Gemeinschaftsprojekt mit der Linznetz, weil das genau eben über die Versorgungsgrenze drüber geht. Dieses Umspannwerk, das da genau in Bad Leonfelden dann zu stehen kommt, ja, das wäre dann der neue Anschlusspunkt für diesen Windpark. Mhm. Der muss dann dort einspeisen. Dann gibt es im nordöstlichen Mühlviertel nur ein paar andere Projekte, die immer in den Medien sagen, genau, kann es nicht. Ja. Weil es mir als Netz nicht unser Netzgebiet ist, darum kenne ich es nicht. Mhm. Beziehungsweise die auch noch nicht im Umsetzungsverfahren sind, sondern noch vor dem, in der Diskussion, sagen wir so.
Jetzt haben zwei Projekte von Ihnen erwähnt worden, das eigentlich kein Neubau ist, sondern eine Erweiterung. Hat es die Erweiterung von Windparks bei der Bevölkerung ein bisschen leichter, weil die Leute vielleicht sehen, naja, so schlimm ist ja das gar nicht, weil sich diese Fake News schleudern dann doch nicht als wahr erwiesen haben, möglicherweise?
Das ist wahrscheinlich oder trägt wahrscheinlich schon zur Akzeptanz bei. Wir haben, wir als Netzbetreiber nicht, aber bei diesem Windkraftprojekt im Kobern-Außerwald ist ja auch in der Diskussion vorher immer zu entnehmen gewesen. Ja, das ist auch nach einigen Jahren Diskussion nicht ganz unumstritten. Ja, aber was man schon merkt, ist einfach, dass die Bevölkerung, die dort halt wohnt und diese Anlagen in der Nähe hat, ja, dass die dort weniger ein Problem haben, wenn die das schon einzuschätzen wissen, wie denn das wirklich ist. Ja. Ich kann jetzt da eine Parallele ziehen zum Stromnetz. Ja. Überall dort, wo eine Leitungsanlage ist, ja, ist zum Beispiel der Bauer vor einem Umspannwerk überhaupt kein Problem. Ja, wir haben eine Leitung zwischen Christkirchen und Ried im Innkreis. Dort ist eine bestehende 110 kV Leitung. Und in diesen Leitungsverlauf haben wir jetzt die letzten 1,5 Jahre ein Umspannwerk eingebaut. Da gibt's kein, also das ist problemlos. Ja. Ja. Da wird es nicht, dass man über die Leute drüber fährt oder das im stillen Kämmerchen macht. Da wird informiert, was es gibt, aber die Leute kennen die Leitung, sind die Leitung gewohnt. Mhm. Und für die ist das kein großer Aufregung.
Die Scheu vor dem Unbekannten ist nicht so da.
Genau.
Oder?
Ja. Mhm. Und also wie gesagt, Leitungen und im Speziellen Freileitungen sind halt wie vieles andere in der Energiewende auch eine Veränderung des Lebensumfelds, weil man es halt sieht. Ja. Ja. Aber nur weil man was sieht, muss das jetzt nicht zwangsläufig schlecht sein oder ich sage einmal, ja, kann man damit umgehen lernen.
Ja, womit wollen wir denn heute abschließen? Mit einem positiven Ausblick, keine Scheu vor dem Unbekannten. Gemeinsam schaffen wir die Energiewende. Was geben wir den Leuten heute mit?
Ja, also ich glaube, dass man den Leuten oder die Leute einfach ermutigen muss, ja, dass die Energiewende wird jetzt nichts sein, was das Leben dramatisch verändert. Ja, es wird in Zukunft anders sein. Ja. Es war das Leben vor 50 Jahren anders als wie vor 30 Jahren und vor 30 Jahren was anderes als wie heute und es wird in 20 Jahren anders sein als heute. Und ja, da wird es Bereiche geben, ja, da wird man einfach Infrastruktur sehen. Man sieht einen Flughafen, man sieht eine Eisenbahnlinie, man sieht die Autobahn oder Straßen. Man wird Windräder sehen.
Man würde aber auch den Kühlturm vom Kohlekraftwerk sehen.
Also natürlich.
Ja, also je nachdem, wie man die Zukunft gestalten würde.
Wenn man sich hinstellt und sagt, ich will die Energiewende nicht sehen, ja, ich will keine Windräder sehen, weil die bedrohen mich oder keine Ahnung. Ja. Und ich will auch die Stromleitung nicht sehen, die Energie dort wegtransportiert. Ja, dann ist die Alternative, ja, möchte ich gerne den Kühlturm vom Atomkraftwerk sehen. Weiß ich jetzt nicht, ob das in Oberösterreich oder in Österreich mehrheitsfähig ist, ich glaube eher nicht, also aus der Geschichte aus, aber eigentlich sollte man ein bisschen dahin gehen und da dürfen wir von sehr vielen Menschen, die da heute halt ein sehr grünes Herz haben, diesen Vergleich ausleihen, ja, jede Photovoltaikanlage und jedes Windkraftrad ist schon, ich sage mal, ein Zeichen der Unabhängigkeit und ein Zeichen der sauberen Energie und der sauberen Energiezukunft, mit der wir dann wahrscheinlich dafür ein bisschen eine lebenswertere Welt für unsere Kinder sorgen können.
Mhm. Und in Zeiten wie heute oder wie wir sie gerade erleben, ist auch die Unabhängigkeit vom Ausland etwas, das ja ein weiterer Benefit ist von der Energiewende. Ich würde sagen, in diesem Sinne beschließen wir das heutige Expertengespräch. Wolfgang Denk, vielen Dank für Ihre Zeit und schön, dass Sie bei uns gewesen sind.
Danke, dass Sie kommen abdürfen.
Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören finden Sie auf hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter hochspannungsblog.at/podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.